Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Inkontinenz. Wie man sie behandeln kann, wie man vorbeugen kann und mit welchen Mitteln man trotz Inkontinenz Beruf und Sozialleben nicht einschränken muss. Es betrifft viele. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 10-20% der Menschen in Deutschland von Inkontinenz betroffen sind. Darin steckt eine hohe Dunkelziffer, denn viele der Betroffenen, die den Urin oder auch den Stuhl nicht halten können, die reden nicht darüber, auch nicht mit ihrem Arzt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Inkontinenz zu behandeln. Manchmal kann sie gelindert werden, manchmal kann sie geheilt werden. Und es ist immer so, dass das Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin helfen kann, besser mit einer Inkontinenz zu leben. Inkontinenz, unangenehm, aber behandelbar, das ist heute unser Schwerpunktthema. Und wie immer können Sie sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin ausführlich darüber, warum seit mehr als einer Woche die Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich höher sind als im Mai. Und wir beschäftigen uns mit dem Problem Polypharmazie. Welche Gefahren bringt es mit sich, wenn ein Patient 5 oder mehr Medikamente einnehmen muss? Und warum wissen Ärzte oft nicht, welche Medikamente ihr Patient gerade einnimmt? Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons, unter der Sie uns anrufen können. 00800 4464 4464. Und noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch schreiben. Sie können uns eine E-Mail schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser Studiogast heute Vormittag ist Frau Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest im Schwarzwald-Bar-Klinikum in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Frau Professor Schulz-Lampel. Wie schön, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
Guten Morgen, Frau Satori. Ich freue mich auch.
Frau Professor Schulz-Lampel, Inkontinenz ist ja gar nicht gleich Inkontinenz. Es gibt verschiedene Formen. Welche gibt es da und wie unterscheiden die sich?
Also das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen, dass wir die Inkontinenz unterscheiden müssen in eine sogenannte Dranginkontinenz und eine Belastungsinkontinenz. Das sind die beiden häufigsten Inkontinenzformen. Die Dranginkontinenz ist, wie der Name sagt, geprägt dadurch, dass der Patient, der Betroffene, einen starken Drang hat, einen sogenannten imperativen Drang. Das heißt, er wird quasi überfallen von seinem Harndrang. Die Blase ist quasi zu klein, kann nicht genug speichern. Die andere Form ist die Belastungsinkontinenz. Das ist die Inkontinenz, wenn der Schließmuskel nicht richtig funktioniert und bei allen Belastungen, wenn der Druck im Bauchraum erhöht ist, wie beim Sport, beim Husten, beim Niesen, der Urin verloren geht. Diese beiden Hauptformen sind wichtig zu unterscheiden, weil sie unterschiedlich behandelt werden müssen.
Das heißt, am Anfang zuallererst muss man erstmal feststellen, welche Form liegt denn hier überhaupt vor? Wie wird das gemacht? Welche Untersuchungen werden da gemacht?
Also das ist richtig, wir müssen erstmal die Patienten befragen. Ganz wichtig ist einfach zu sagen oder die Patienten zu fragen, in welcher Situation tritt der Urinverlust auf. Das heißt, die Anamneseerhebung ist ganz wichtig. Dann muss man fragen, wie häufig geht jemand überhaupt auf die Toilette. Das gibt schon Hinweise, ob vielleicht eben eine zu kleine Blase existiert. Wir müssen eine körperliche Untersuchung machen. Dazu gehört bei Frauen auch eine vaginale Untersuchung, eine rektale, also eine Untersuchung auch des Darmes. Beim Mann muss man die Prostata mit untersuchen. Ganz wichtig sind Urinuntersuchungen. Viele Harnwegsinfekte, chronische Blasenentzündungen können schon auch Inkontinenzen auslösen. Dann gibt es Ultraschalluntersuchungen der Blase, spezielle Ultraschalluntersuchungen auch des Beckenbodens, die uns Aufschluss geben. Und wenn man da nicht weiterkommt mit dieser Basisdiagnostik, die uns allerdings schon zu 80% einen ganz guten Hinweis geben, welche Form der Inkontinenz vorliegt, kann man Spezialuntersuchungen machen, wie Blasendruckmessungen, Harnröhrendruckmessungen und auch Blasenspiegelungen. Aber diese invasiven Untersuchungen, die dann eben mit Kathetereinlagen einhergehen, sind nur bei etwa 20% der Betroffenen überhaupt nötig. Also man braucht keine Angst zu haben, dass gleich irgendeine schmerzhafte Untersuchung kommt.
Das heißt, was Sie eben sagten, dass man am Anfang auch dem Arzt erzählen soll, wie oft man auf die Toilette muss oder wann man Probleme hat und so. Wäre es dann gut, dass der Patient vorher eine Art Tagebuch führt oder was empfehlen Sie dem Patienten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, die Sie ansprechen. Also diese Miktionsprotokolle oder auch Miktionstagebücher. Tagebücher, wie wir dazu sagen, sind ganz wichtig, denn viele wissen gar nicht, wie oft gehen sie tatsächlich. Am besten schreibt man auch noch auf, wie viel Urin man lässt. Also die Urinmenge zu messen ist wichtig. Auch die Unterscheidung, wie viel ist es am Tag, wie viel ist es in der Nacht, wie viel Vorlagen, Einlagen braucht man. All das zu registrieren, diese Protokolle zu führen, sind ein ganz wesentliches Instrument für uns.
Und Sie haben eben gesagt, in den meisten Fällen kommt man mit diesen weniger invasiven Untersuchungsmethoden ganz gut zur Diagnose. Bei ungefähr 20% muss man dann doch zum Beispiel eine Blasenspiegelung machen. Das ist so ein Wort, wo ich merke, wenn man mit Menschen drüber spricht, dass sie dann zurückschrecken. Das fürchten viele. Können Sie mal erklären, wie unangenehm ist das, wie schlimm ist das und was passiert da wirklich? Das nimmt ja oft einem auch den Schrecken.
Ja, also die Untersuchung muss halt in die Blase hineingehen. Man schaut ja die Blasenschleimhaut an und man geht durch die Harnröhre mit einem Instrument. Das kann starr sein oder auch flexibel. Gerade bei Männern, die ja eine längere Harnröhre haben, wird eigentlich nur noch eine flexible Blasenspiegelung gemacht. Es wird ein betäubendes Gel eingeführt in die Harnröhre. Das heißt, da ist schon auch ein bisschen dieser Reiz, dieser Schmerz gedämpft, weil da ein örtliches Betäubungsmittel drin ist. Und es ist eine Untersuchung, die ein bisschen unangenehm ist, aber nicht wirklich schmerzhaft. Wenn es schmerzhaft ist, dann ist es meistens so, dass doch irgendeine Verengung der Harnröhre vorliegt, dass doch das Missverhältnis da ist zwischen der Harnröhre und dem Instrument. Und das passiert eigentlich nie heutzutage.
Ja, das ist doch ein bisschen beruhigend.
Ja.
Sie sagten, eine Form ist die Belastungsinkontinenz, also die zum Beispiel entsteht durch Schwangerschaften oder auch durch eine Entbindung. Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es da, wenn das festgestellt wird?
Also bleiben wir jetzt erstmal bei der Frau, was Sie angesprochen haben. Da ist tatsächlich die Belastungsinkontinenz die häufigste Form der Inkontinenz, eben aus den genannten Gründen wie Schwangerschaft und Geburten. Am Anfang, weil es ja eine muskuläre Schwäche ist, ist natürlich das Muskeltraining. Das heißt, Schlagwort Beckenbodentraining, Beckenbodentherapie ist wichtig. Man muss lernen, überhaupt erstmal seinen Beckenboden zu finden, den zu spüren und die richtigen Muskeln anzuspannen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wenn man eben sehr frühzeitig mit Beckenbodentherapie beginnt, auch in den Schwangerschaften, nach den Schwangerschaften, kann man schon sehr viel an Verbesserung oder sogar Verhinderung der Belastungsinkontinenz erzielen. Wenn dann diese Formen des Beckenbodentrainings alleine nicht reichen, wobei vielleicht ganz wichtig zu sagen, es ist auch wichtig, dass man das gut gezeigt bekommt von geschulten Physiotherapeuten, dann kann man das unterstützend noch machen, zum Beispiel mit Formen der Elektrotherapie, mit sogenannten Vibrationstrainingseinheiten, Schlagwort Powerplate, zum Beispiel in Fitnessstudios. All das macht noch eine Verbesserung der Beckenbodenmuskulatur.
Können Sie kurz dieses Stichwort Powerplate kurz erklären?
Ja, also jeder, der in Fitnessstudios ist, weiß, dass es solche Vibrationsgeräte gibt. Sowas gibt es auch als medizinische Vibrationsgeräte. Die heißen dann in der Regel Galileo oder Vibrationsplatte. Da stellt sich der Betroffene drauf und durch dieses Vibrieren muss also quasi ein automatisches Anspannen des Beckenbodens auch durchgeführt werden, um einfach diese Vibrationen abzufangen. Und das ist eine sehr gute Unterstützung auch des Beckenbodentrainings. Also das empfehlen wir schon vor allen Dingen den Patienten, die auch erstmal den Beckenboden selber gar nicht so spüren, weil dann müssen sie das automatisch machen. Bei der Belastungsinkontinenz, wenn eben alles, was so als Muskeltraining bezeichnet wird, nicht ausreicht, um die Inkontinenz ausreichend zu verbessern, gibt es zwar auch da ein Medikament, das Duloxetin, was eigentlich aus dem Formenkreis der Antidepressiva ist, was dementsprechend auch nicht so gerne genommen wird. Also das ist eher vernachlässigbar. Dann kommen eben solche Verfahren wie eine Operation in Betracht. Gerade bei Frauen hat sich in den letzten 25 Jahren das sogenannte spannungsfreie Band oder TVT-Band, wie es im Schlagwort heißt, etabliert. Das ist so ein kleines Kunststoffbändchen, sage ich mal, was man unter die Harnröhre legt in einer doch relativ kleinen Operation, so 20 Minuten mit einem kleinen Schnitt aus der Scheide. Und dieses Bändchen bildet sozusagen ein Widerlager für die Blase und die Harnröhre, dass immer bei Belastungen eben die Harnröhre eben zu bleibt und dicht bleibt. Mhm. Und das sind sehr gute Ergebnisse, die wir damit erzielen können.
Und das macht man ja schon seit einiger Zeit. Ja. Das heißt, man kann wirklich sagen, über einen langen Zeitraum.
Langzeiterfahrung.
Vielleicht, aber es lässt mit der Zeit vielleicht ein bisschen nach, aber prinzipiell wirkt es erstmal ganz gut.
Auf jeden Fall.
Das hatten Sie selber vorhin schon angedeutet, das war jetzt alles erstmal mehr zu dem Thema Frauen, aber ich habe gehört, auch Männer können Beckenbodentraining machen oder sollten es machen und könnten Sie da nochmal sagen, wie das funktioniert oder was Männer da beachten sollten?
Also für Männer, die eine Belastungsinkontinenz haben, ist eigentlich fast immer der Urologe schuld. Das heißt, meistens nach einer Radikaloperation der Prostata kann mal eine Schließmuskelschwäche auftreten, die dann auch mit einem Schließmuskeltraining behandelt werden kann. Also die Männer sollten sogar schon vor ihrer Radikaloperation trainieren, damit sie eben auch wissen, welche Muskeln sie anspannen sollen. Es unterscheidet sich schon etwas von dem Training bei der Frau, weil es einfach auch eine viel umschriebenere Verletzung oder auch eine Veränderung des Schließmuskels ist als bei Frauen, wo eher so der allgemeine Beckenboden schwach ist. Und auch da können Physiotherapeuten eben gezielte Anleitungen geben. Und wenn das bei Männern auch nicht hilft, dieses Schließmuskeltraining, gibt es auch da solche Bänder, die man unter die Harnröhre legen kann, bis hin zu einem künstlichen Schließmuskel. Je nach Ausprägung der Inkontinenz werden dann solche Operationen durchgeführt.
Also es gibt Lösungen sowohl für Männer als auch für Frauen. Mhm. Wer an Inkontinenz leidet, der spricht meistens nicht darüber. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, eine Inkontinenz zu behandeln und besser mit ihr zu leben. Sie können heute Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest im Schwarzwald-Bar-Klinikum. Und zwar müssen Sie dann anrufen. Rufen Sie an unter der Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. Ich sage einmal die Nummer. Das ist die 00800. 4464 4464. Noch einmal zum Mitschreiben. Die 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Schulz-Lampel, wir haben jetzt über die Belastungsinkontinenz gesprochen. Da kommt einem zuerst in den Sinn, oh, joggen gehen geht da nicht mehr und hüpfen geht da auch nicht mehr. Jetzt möchte aber, soll man ja eigentlich sich bewegen, man soll ja Sport machen. Gibt es Sportarten, die vielleicht sogar gut sind bei einer Inkontinenz oder beziehungsweise die man trotzdem machen kann?
Ja, es gibt tatsächlich solche beckenbodenschonenden Sportarten. Das ist alles, was eben mit einem Anspannen des Beckenbodens zu tun hat, was das verbessert. Zum Beispiel Pilates, da wird ja dieses Powerhouse, also auch der Beckenboden, wirklich aktiviert. Alles, was eben den Beckenboden entlastet, wie zum Beispiel Schwimmen. Interessanterweise ist auch Golfen ein sehr guter Sport, weil durch diese Drehbewegungen bei den Ausholbewegungen wohl auch ein sehr gutes Anspannen des Beckenbodens notwendig ist. Also das wären jetzt günstige Sportarten. Und das, was Sie sagen, Joggen, Tennis spielen, Trampolinspringen, alles, was also wirklich eine extreme Belastung des Beckenbodens, Gewichtsport natürlich, ist schlecht für den Beckenboden.
Wenn man jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio geht, sollte man da dann seinem Trainer auch sagen, ich brauche insbesondere, ich muss Rücksicht nehmen auf meinen Beckenboden, oder sollte man das irgendwie formulieren, damit derjenige dann auch sagt, gut, dann gehen Sie mal bitte nicht hierhin oder machen Sie diese Übung?
Das ist sicherlich richtig. Also da sollte man dann vielleicht auch eher solche Kurse wie eben Pilates-Kurse oder Deep Work, was also den tiefen Beckenboden und die tiefe Muskulatur anspricht, belegen, oder Yoga zum Beispiel. Und eben richtig an die Kraftmaschinen, das sollte man vermeiden. Oder dann eben auch zusätzlich so ein Powerplate dann als Abschluss des Trainings verwenden. Das wäre so ein ganz gutes Konzept.
Ein anderer Punkt ist ja die Ernährung. Welche Rolle spielt die? Also gibt es zum Beispiel vielleicht eine spezielle Diät, wenn man an Belastungsinkontinenz leidet?
Nein, also Belastungsinkontinenz und Diät ist eher nur so zu verstehen, dass natürlich jedes Kilo mehr den Beckenboden belastet. Also das heißt, eine gesunde Ernährung, aufpassen, dass man eben kein wesentliches Übergewicht hat, ist sicherlich wichtig, aber dass man jetzt sagt, das ist jetzt eine spezifische Ernährung bei der Belastungsinkontinenz, das gibt es nicht. Da ist es vielleicht eher schon bei der Dranginkontinenz wichtig, weil es gibt natürlich auch Getränke oder auch Speisen, die den Harndrang verstärken können. Jeder weiß das, dass er zum Beispiel, wenn er viel Kaffee trinkt, öfters auf Toilette muss. Oder auch diese ganzen süßen Softdrinks, die machen auch eine Verstärkung des Wasserlassens. Wir sehen das zum Beispiel bei Kindern, die einnässen. Wenn die abends Cola oder Bluna trinken, dann ist es viel schlimmer, dass sie eben einnässen. Und auch alle gewürzten Speisen, sehr scharfe Speisen, wo man dann auch mehr trinken muss, können eben den Drang verstärken. Das heißt, da kann man verhindern, wenn man angepasst isst und trinkt, auch seine Dranginkontinenz zu verbessern.
Und bei dieser Dranginkontinenz sollte man dann überhaupt darauf achten, dass man extrem wenig oder extrem viel trinkt? Oder wie ist das da mit dem Trinken? Ich würde vom Gefühl her würde ich sagen, dann trinke ich jetzt einfach ganz wenig. Aber das ist ja auch wieder nicht gesund.
Das machen tatsächlich viele Betroffene, dass die sparen am Trinken oder sich das Trinken so einteilen, wenn sie morgens unterwegs sind. Trinken sie weniger, dann müssen sie auch weniger auf Toilette, holen das am Abend nach. Dann müssen sie aber nachts häufig auf die Toilette gehen. Das heißt, das merken schon viele, dass sie durch das Steuern des Trinkens eben auch ihren Harndrang steuern können. In der Tat ist es so, dass man natürlich regelmäßig trinken soll, aber auch nicht zu viel. Es gibt so eine Formel, dass man sagt, wenn man keine große körperliche Arbeit macht und nicht stark schwitzt, reichen eigentlich ein Liter pro 50 Kilo Körpergewicht. Das heißt, so 1,5 Liter sind eigentlich schon meistens ausreichend. Viel weniger soll es aber auch nicht sein.
Und wenn man jetzt, bleiben wir noch mal bei dieser Dranginkontinenz, Belastungsinkontinenz, das war relativ leicht, sich zu denken, wo die herkommt. Wie ist das bei der Dranginkontinenz? Was sind da die Ursachen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Also die Folge, dass die Blase einfach nicht richtig speichern kann, ist ja dann dieser Harndrang. Das heißt, die Blase kann tatsächlich zu klein sein. Das gibt es, dass es eine Art Schrumpfblase ist, zum Beispiel nach einer Bestrahlung oder bei chronischen Blasenentzündungen auch. Ganz häufig wissen wir aber gar nicht, wo es herkommt. Das heißt, die Blase feuert einfach zu stark, die verkrampft sich zu früh. Das kann auch durch neurologische Ursachen sein, aber oft auch ohne, dass wir das wissen. Das heißt, einfach die Blase bekommt zu früh die Meldung, sie ist voll. Das heißt nicht bei 300, 400 oder 500 Milliliter, sondern schon bei 100 oder 200. Und dann verkrampft sie sich und entleert sich. Das ist eigentlich so der Hauptmechanismus dieser Dranginkontinenz.
Aber das heißt, es kann einmal an den neurologischen, an den Nerven liegen, an den neurologischen Weiterleitungen. Oder es kann daran liegen, dass die Blase kleiner ist. Wird dann auch dementsprechend unterschiedlich behandelt?
Also man behandelt eigentlich eher die Symptome, das heißt, man versucht die Kapazität zu verbessern, weil letztendlich sind alle Ursachen dann führen dazu, dass die Blase zu kleinkapazitär ist, entweder wirklich, weil sie nicht groß genug sich ausdehnen kann oder weil sie eben zu früh sich verkrampft. Und die Therapiemöglichkeiten sind so, dass man versucht, eben die Nerven zu dämpfen, die eben diese Übertragung vollziehen. Das heißt, man gibt sogenannte Anticholinergika, Medikamente, die einfach die Blase beruhigen, den Drang dämpfen und dadurch die Speicherfähigkeit verbessern. Und natürlich ist es so, dass es dann gewisse Ursachen gibt, die man besser behandeln kann und wo man die Symptome besser in den Griff bekommt als bei anderen, weil einfach der Therapieansatz besser passt.
Das waren jetzt Medikamente, die Sie genannt haben. Gibt es denn noch, wenn man merkt, das funktioniert in diesem Fall nicht, gibt es dann noch andere Möglichkeiten, irgendwelche Eingriffe, die helfen können?
Ja, also wir haben gerade in den letzten 20 Jahren auch extrem gute Erfahrungen mit der Injektion von Botox, also Botulinumtoxin in die Blase gemacht.
Was man das, ja eigentlich, ja, also das man denkt so erstmal an die Stirn. Ne?
Genau,
die
das Falten. Kennt man von der Faltenbehandlung, genau. Und die, sag mal, der Mechanismus ist der, dass ja auch bei der Faltenbehandlung das Botox in die Muskulatur gespritzt wird und eben eigentlich ja die Nerven beruhigt, die die Muskeln anspannt. Und genau das Prinzip macht man sich dann auch bei der Blase zunutze. Man spritzt das Botox auch mit einer Blasenspiegelung. Wir hatten ja vorhin über die Blasenspiegelung schon gesprochen, in den Blasenmuskel rein. Und dort wird es eben dann auch von den Nerven aufgenommen und eben die Übertragung der der Anspannung des Muskels wird gedämpft. Das heißt, die Blase wird locker, die wird größer, die wird speicherfähiger und dadurch wird auch der Drang genommen.
Das wird aber wahrscheinlich, muss das öfters wiederholt werden?
Genau, auch so wie es bei der Faltenunterspritzung regelmäßig wiederholt werden muss, ist es auch bei der Blase. In der Regel hält es aber so 6-8 Monate. Wir haben manche Patienten auch, die müssen das nur einmal im Jahr wiederholt bekommen. Und alle, bei denen das funktioniert, kommen zu uns und sagen, das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Die Lebensqualität ist enorm gebessert. Also es wirkt wirklich sehr, sehr gut.
Stichwort Blasenschrittmacher. Was stelle ich mir darunter vor?
Ja, auch das ist eine Möglichkeit, die wir heutzutage bei solcher überaktiven Blase, also auch bei der Dranginkontinenz haben. Das wird, also ist tatsächlich ein Schrittmacher, aber man stellt sich das nicht so vor, dass die Blase dann sozusagen bearbeitet wird, dass sie sich wieder zusammenzieht, sondern das ist gerade das Gegenteil, dass durch diesen Schrittmacher wird die Blase eigentlich beruhigt. Man macht das so, dass man Elektroden, also kleine Drähte mehr oder weniger, an die Nerven legt, die die Blase versorgen. Diese Nerven sitzen hinten im Kreuzbeinbereich. Mhm. Und dort wird erstmal mit einer Teststimulation geschaut, ob der Patient darauf überhaupt anspricht. Leider hilft das nicht bei jedem. Also ungefähr so 50% profitiert, die andere Hälfte der Menschen profitiert nicht davon. Und wenn in einer Teststimulation tatsächlich diese Stimulation der Nerven in der Lage ist, die Blase so zu beruhigen, dass die Therapie greift, dann kann man einen Schrittmacher implantieren.
Das ist also eine Methode, die erst dann zur Anwendung kommt, wenn die anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Absolut. Also das, was wir eben so besprochen haben, die Medikamente oder auch die ganzen verhaltenstherapeutischen Sachen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, die kommen am Anfang. Dann käme Botox und wenn das nicht greift, dann der Schrittmacher. Mhm.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist die Inkontinenz. Was kann man tun? Und bei mir zu Gast für Ihre Fragen ist Frau Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest im Schwarzwald-Bar-Klinikum und sie wird jetzt Ihre Fragen beantworten. Und da haben wir am Telefon eine Dame aus Hannover. Hallo, einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Meine Frage ist, also ich bin herzkrank, habe ein Defi und nehme schon 5 Herzmedikamente. Und ich hatte das Pech, dass ich eine infizierte TAP habe und danach bin ich inkontinent geworden. Und war beim Urologen und dieser Urologe hat mir jetzt hier Ölkorb, Ovula, 0,03 Milligramm. Und ich habe jetzt gelesen, dass das also ziemlich viele Nebenwirkungen hat und bin mir unsicher, ob ich die nehmen darf.
Dann gebe ich das mal weiter an Frau Schulz-Lampel.
Ja, also wahrscheinlich ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Diese Ökolb-Ovula, was Sie sagen, sind Hormonzäpfchen, die man in die Scheide einführt. Und die werden tatsächlich sehr gerne angewandt, um eine Reizblase, also diese Drangsymptomatik, zu dämpfen. Und das ist wahrscheinlich auch bei Ihnen das Ziel, dass Sie also weniger häufig auf die Toilette müssen. Ich habe das auch immer wieder bei meinen Patienten, dass die erschrecken, wenn sie diesen Beipackzettel lesen, weil da so viele Nebenwirkungen, auch gerade wenn sie herzkrank sind, was das Herz betrifft, lesen. Da kann ich sie aber beruhigen, dass nämlich diese Ökolbzäpfchen nur lokal wirken. Das heißt, die sprechen nur solche Rezeptoren, also solche Gefühlskörperchen an, die in der Scheide und in der Blase sitzen und nicht am Herzen. Das heißt, das, was da alles draufsteht, ist ziemlich vernachlässigbar für sie. Sie haben kein erhöhtes Risiko, da jetzt am Herzen irgendwie weitere Schäden zu bekommen. Und so häufig man auch diese Zäpfchen ja nur anwenden muss, das heißt 2-mal in der Woche, ist auch die Dosis, also das, was in Ihren Körper reinkommt, so gering, dass es auch vernachlässigbar ist. Wenn Sie die gleiche Dosis zum Beispiel schlucken würden, dafür könnten Sie ein ganzes Jahr diese Zäpfchen nehmen, wenn Sie die nur 1 oder 2-mal in der Woche nehmen. Also das heißt, ich kann Sie beruhigen, nehmen Sie die, die werden Ihnen gut tun.
Das ist doch eine beruhigende Nachricht. Vielen Dank nach Hannover für Ihre Frage. Und als nächstes haben wir dann Frau Lehmann aus Tübingen. Guten Tag, Frau Lehmann.
Guten Morgen.
Ja. Guten Morgen, hallo. Was ist Ihre Frage an Frau Schulz-Lampel?
Meine Frage lautet, wie hoch schätzt Sie das Risiko ein, nach einer Gebärmutterentfernung inkontinent zu werden?
Ja, also das bekommen wir auch immer wieder so eine Frage gestellt. Eine Inkontinenz kann natürlich auftreten nach einer Operation an der Gebärmutter, aber das Risiko ist minimal. Es kann sowohl auch mal eine Fistel auftreten, das heißt, dass also auch eine Verletzung der Blase auftreten kann. Das ist in Deutschland eine Rarität bei so einer Operation, und dass jetzt eine Schließmuskelschwäche auftritt durch die Gebärmutteroperation, das passiert auch so gut wie nie. Eher hat man dann das Risiko, dass vielleicht über die Jahre eine Senkung auftritt, weil einfach doch Bänder, die die Blase halten, mit entfernt werden oder geschwächt werden. Also das Risiko ist gering, kann ich Sie auch beruhigen. Wenn die Gebärmutter raus muss, weil sie eben auch eine Krankheit hat, dann ist das Risiko gering und Sie sollten die Operation durchführen lassen.
Ist bei mir schon passiert. Die Frage war, kann ich dann die anderen Übungen oder das, was Sie gesagt haben, an Möglichkeiten, Bodenbeckengymnastik und so weiter, durchaus auch noch praktizieren, oder hätte das gar keinen Sinn, weil da womöglich Bänder nicht mehr vorhanden sind?
Nein, das hat natürlich noch Sinn, weil also der Beckenboden da unten, das ist immer wichtig, der Beckenboden, der kann nach jeder Operation und sollte auch nach jeder Operation im Beckenbereich weiter aktiviert werden. Dann können Sie verhindern, dass über die Jahre, die nächsten Jahre, eben dann vielleicht doch eine Schwächung des Beckenbodens einfach altersbedingt eintritt. Mhm. Machen Sie das.
Also Frau Wunderbar. Lehmann, weiter
Vielen
üben.
Dank.
Auf Wiederhören. Vielen Dank für Ihre Frage. Als nächstes haben wir eine Anruferin aus Husum, Frau Blunk. Frau Blunk, guten Tag.
Ja, moin, moin aus Husum.
Moin, an der Küste. Wie geht es? Ja. Alles gut bei Ihnen? Wie lautet Ihre Frage?
Ja, ich habe so mehrere Fragen.
Vielleicht fangen wir mal mit der ersten an. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben ja zwischendurch noch Nachrichten.
Sie haben einmal das, ich glaube, Powerplate heißt das, oder Vibrationsbrett erwähnt. Bringt das wirklich was? Ich habe so ein Ding, stelle mich da auch drauf. Gut, der Erfolg stellt sich natürlich nicht sofort ein, aber sollte man das ruhig weitermachen?
Ja, also es ist natürlich so, dass es auch unterschiedliche solche Vibrationsbretter gibt. Auch für den Hausgebrauch, sage ich mal, sind die oft nicht so effektiv wie die medizinischen oder auch die sportlichen Geräte. Da muss schon eine gewisse Schwingung dabei sein. Aber wenn Sie sonst keine Kontraindikationen wie zum Beispiel eine Hüftprothese oder eine Thrombose oder andere Dinge haben, können Sie sich da draufstellen. Das unterstützt, ja.
Alles klar. Dann, wie ist es mit dem Trampolin? Ich meine jetzt nicht diese großen, wo die Kinder springen, sondern diese kleinen zum Training.
Ja, also auch das hören wir immer wieder. Natürlich macht man, wenn man das richtig macht, spannt man beim Trampolinspringen oder beim Schwingen den Beckenboden an. Aber eigentlich ist Trampolinspringen kontraindiziert bei einer Beckenbodenschwäche.
Ah, das ist höchst erste Mal und das finde ich für mich ganz wichtig. Dann eine weitere Frage.
Gut, die dritte Frage haben Sie noch und dann das müssen wir andere Hörer dran nehmen. Ach so. Legen Sie los, Frau Blunk, legen Sie los.
Polypen in der Blase, muss man die beachten oder kann man sagen, okay, der hat eins und das, damit ist gut, wenn es keine Beschwerden macht?
Ich habe es jetzt nicht verstanden, was in der Blase?
Polyp.
Ein Polyp in der Blase, doch, ein Polyp in der Blase sollte man schon weiter abklären. Also den muss man in der Regel auch entfernen. Es können sich auch mal hinter Polypen auch mal Anfänge einer bösartigen Blasengeschichte verstecken. Ich würde das wegmachen lassen.
Also ich bin vor 2 Jahren bei einem Urologen gewesen, weil ich konnte den selbst sehen. Der steckt
irgendwie. Dann ist es was anderes. Dann ist es nicht in der Blase, sondern ist es so ein Harnröhrenpolyp. Das ist meistens nur eine Ausstülpung der Schleimhaut. Das ist harmlos.
Ah ja, danke schön. Und kann ich noch eine Frage stellen?
Ja, eine kurze.
Bei Harnwegsinfektionen treten die öfter aus, zum Beispiel bei einer Senkung. Ich spüre da unten, ich kenne das von meiner Mutter, die hatte eine Senkung, da hing richtig was raus. Die war aber schon sehr alt, meine Mutter. Kann man dadurch Blasenentzündungen öfter kriegen, weil sich die Blase irgendwie verlegt, umkippt oder ich weiß nicht wie?
Also weil das nach außen guckt nicht, aber wenn so eine Senkung da ist, gibt es häufiger Resturin, einfach weil durch diese Senkung der Urin sich nicht komplett aus der Blase entleeren kann und dann kann es vermehrt Infekte geben.
Kann man nur Antibiotika einsetzen oder ist sowas wie...
das ist die Frage 3b jetzt, Frau ja. Hunk, aber sie sei Ihnen gegönnt.
Genau,
das betrifft so viele Frauen.
Genau.
Femanose zum Beispiel. Ich habe das
wunderbar.
Medikament.
Wunderbar. Können Sie gut nehmen. Die Demanose, die fängt sozusagen die Bakterien ab, sodass die sich nicht an die Blasenwand festsetzen kann. Und das ist eine gute Methode, Infekte zu vermeiden.
Nimmt man die immer oder wenn man merkt, man hat eine oder wann nimmt man das denn?
Sie können das als Vorbeugung nehmen, dann reicht das meistens so ein Beutelchen. Und wenn Sie akute Beschwerden haben, dann können Sie zwei Beutel nehmen. Dann nehmen Sie also eine doppelte Dosis.
Am Tag? Mhm. Okay, gut, dann will ich weiter nicht fragen. Andere haben auch noch Fragen.
Dann haben Sie ja auch viel gelernt jetzt heute, Frau Hunk.
Ja, danke schön.
Viele Grüße nach Norddeutschland, sage ich jetzt mal. Ganz kurz noch, Sie hatten vorhin, Frau Schulz-Lampel, die verhaltenstherapeutischen Maßnahmen angesprochen. Könnten Sie kurz sagen, wann man das machen kann?
Also insbesondere natürlich dann bei der Dranginkontinenz, dass man versucht, eben zur Toilette zu gehen, bevor dieser Drang kommt. Da ist dann wieder dieses Protokoll ganz wichtig, was Sie vorhin angesprochen haben, dass man eben schaut, vielleicht ist es immer dann, wenn die Blase mehr als 200-300 Milliliter fasst, dass man dann einen starken Drang hat und Urin verliert, dann sollte man sich angewöhnen, vielleicht alle 2 Stunden auf die Toilette zu gehen und sozusagen seine Blase trainieren, ein richtiges Training mit der Blase zu machen. Dann natürlich, was wir eben schon gesagt hatten, das Trinkverhalten anpassen und ja, wenn man einen Drang bekommt, auch fest den Beckenboden anspannen, weil man damit auch die Blase beruhigt. Das ist ja ein natürlicher Reflex. Wenn unten der Schließmuskel angespannt wird, wird die Blase beruhigt.
Inkontinenz, unangenehm, aber behandelbar. Das ist unser Schwerpunkt heute in der Sprechstunde. Und zu Gast bei mir im Studio ist Frau Professor Daniela Schulz-Lampel. Sie ist Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest im Schwarzwald-Bar-Klinikum und sie wird jetzt ihre Fragen beantworten. Vorher noch ein Interview mit einer Dame, die eine Selbsthilfegruppe leitet. Dass etwas ein Tabuthema ist, das wird heute recht häufig gesagt, aber für das Thema Inkontinenz trifft das sicherlich zu. Nur selten sprechen Betroffene so offen darüber wie Frau Roswitha Gräble aus Briegachtal. Sie leitet eine Selbsthilfegruppe Inkontinenz und ist per Telefon mit uns verbunden. Frau Gräble, vielen Menschen fällt es sehr schwer, darüber zu reden, dass sie inkontinent sind. Sie dagegen, Sie leiten eine Selbsthilfegruppe Inkontinenz, Sie geben in verschiedenen Medien Interviews zu dem Thema, sind jetzt auch bei uns heute in der Sendung. Ist Ihnen das von Anfang an leicht gefallen?
Nein, das ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich mich dem Arzt anvertraut habe. Und da ich Kinderkrankenschwester war, hat dann meine Oberin gesagt, ich soll doch eine Selbsthilfegruppe gründen, weil im ganzen Umkreis keine war. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Ich habe mich dann in die Probleme eingelesen und Informationen geholt.
Und wie hat das Ihr Leben verändert, Ihr persönliches Alltagsleben, nachdem Sie dann in der Lage waren, auch ja, als zum Beispiel zum Arzt zu gehen?
Es hat sich sehr positiv verändert. Ich habe zum Beispiel immer, wenn was war, bin ich zur Toilette gegangen im Beruf und dann hat es immer geheißen, ach, die salzt sich ab. Und als ich das dann sagen konnte, dann war das kein Thema mehr.
Dann hat Ihre Umwelt auch mehr Verständnis dafür.
Ja, ja. Mhm. Auch in der Bekanntschaft und in der Verwandtschaft. Weil man fängt an, bei Ausflügen oder Wanderungen nicht mehr mitzugehen und hat dann Ausreden parat. Und ja, und dann isoliert man sich langsam.
Und Sie haben diese Selbsthilfegruppe gegründet, das heißt, Sie bekommen Anrufe und E-Mails auch.
Ja.
Am Anfang hatten Sie auch einen direkten Austausch mit Menschen, die sich dann an Sie gewendet haben. Was sind denn so häufige Probleme von den Menschen, die sich an Sie wenden?
Die meisten Probleme sind eigentlich, dass sie sich noch nie mit einem Arzt in Verbindung gesetzt haben. Da mache ich ihnen Mut dazu. Ich informiere sie über die Vorlagen, die man sich dann verschreiben lassen kann, weil das ja auch ein Thema ist, dass es sehr ins Geld läuft mit der Zeit. Mhm. Ja, und über die richtigen Einlagen, wie man die findet, dass es Apotheken gibt, die beraten.
Das heißt, Sie würden sagen, da gibt es auch schon Unterschiede bei den Vorlagen. Also es macht einen Unterschied, ob ich eine bestimmte Marke kaufe oder ob ich welche vom Arzt verschrieben bekomme?
Ja, weil die man verschrieben kriegt, die sind meistens qualitativ besser, wie die man in den Drogeriemärkten kauft.
Und haben Sie auch gehört, dass Menschen gesagt haben, ich kann mit gar keinem darüber reden, das tut so gut, jetzt mal mich auszutauschen? Also ist auch das eine Belastung für die Menschen?
Das ist auch eine Belastung. Die sind dann froh, dass sie reden können und sich offen dazu äußern, übers Wundsein, über Partnerschaftsprobleme, ja, über alles Mögliche.
Und was sind so Tipps, die Sie mitgeben können, mal so ganz praktische, abgesehen davon, auf jeden Fall zum Arzt zu gehen und sich auch richtig diagnostizieren zu lassen, aber was sind so kleine Tipps für den Alltag? Können Sie uns da noch was mitgeben?
Also, es gibt gute Salben gegen das Wundsein durch das Plastik in der Vorlage. Gerade im Sommer hat man dann Probleme mit dem Wundsein. Und durch das Wundsein und das, was in die Vorlage geht, kriegt man auch dann leicht Harnwegsinfekte. Da gebe ich zum Beispiel den Tipp mit Preiselbeersaft. Weil die Preiselbeer, da ist ein Stoff drin, der diese Tentakeln lähmt und dann können sich die Bakterien nicht mehr an der Blasenwand absetzen. Inzwischen gibt es ja auch die Cranberries-Tabletten.
Und gibt es auch was, wenn man sagt, ich würde gerne mal wieder in die Stadt gehen, aber dann suche ich immer, traue mich gar nicht mehr, weil ich eigentlich wissen muss, wo ist die nächste Toilette? Gibt es da irgendwas, vielleicht eine
Karte
oder so?
Also es gibt in vielen Städten schon die nette Toilette und da muss man sich dann erkundigen. Da gibt es in rote Smileys an verschiedenen Gaststätten, Kaufhäuser, wo man dann und bei Gaststätten ohne Verzehrzwang zur Toilette gehen kann.
Das ist doch sowas, was ich mir vorstellen kann, was vielen Leuten sehr hilft. So ein kleiner Tipp, aber einfach sehr alltagstauglich.
Ja, ja. Also mir hat mal eine Frau zurückgerufen, also zurücktelefoniert und hat gesagt, seit sie jetzt die nette Toilette hat, geht sie viel lieber einkaufen und wieder bummeln in der Stadt.
Es ist nicht einfach, aber es kann helfen in vielerlei Hinsicht, wenn man mit anderen Menschen spricht, die ebenfalls von Inkontinenz betroffen sind. Darüber sprach ich mit Frau Roswitha Gräble. Sie ist Leiterin einer Selbsthilfegruppe Inkontinenz. Vielen Dank dafür. Und das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn Sie eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Umgebung suchen, dann kann Ihnen zum Beispiel die Deutsche Kontinenzgesellschaft helfen. Auf deren Webseite findet man neben vielen anderen Informationen auch Selbsthilfegruppen bei sich in der Umgebung. Aber jetzt haben Sie die Möglichkeit, unserer Expertin heute im Studio, Frau Professor Daniela Schulz-Lampel, Fragen zu stellen. Sie ist heute zu Gast hier. Und angerufen hat uns jetzt Frau Ifland aus Halle. Frau Ifland, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Eigentlich habe ich keine Frage, sondern ich wollte gerne eine Erfahrung weitergeben. Ich hatte 2009 eine gynäkologische Operation. Der Uterus ist mir entfernt worden. In der Folge sind die Nerven im Beckenboden beschädigt, zerstört, wie auch immer worden. Am Ende war ich stuhlinkontinent. Also 2009 war die OP. 2 Jahre später war klar, also diese Stuhlinkontinenz ist weder durch Analtampons noch durch Irrigation noch durch eine Elektrodenimplantation zu beherrschen und ich stand vor der Frage, Stoma oder weiter Stuhlinkontinent zu bleiben. Und mit unserer Gesellschaft ist man, wenn man Stuhlinkontinent ist, einfach draußen. Das muss man sagen. Ich hatte so 10-12 Mal am Tag Entleerungen, also ich sage jetzt mal Vorwarnzeit 2 Sekunden. Und da stand ich also vor der Frage, will ich damit weiterleben oder nicht? Wenn es keine Möglichkeit gegeben hätte, mir ein Stoma legen zu lassen, weiß ich nicht, könnten wir jetzt nicht mehr telefonieren, nehme ich an. So ernst war die Sache. Also ich habe mir einen Stoma legen lassen, das natürlich ein künstlicher Darmausgang ist, aber es ist sozusagen eine verklebte Inkontinenz. Das heißt, das, was so oft an Gerüchen und Geräuschen alles aufgetreten ist in der Stuhlkontinenz, das ist natürlich jetzt bei einer Stoma-Anlage besser. Es ist keine normale Entleerung mehr, das muss man sagen, es ist ein künstlicher Darmausgang. Mit allem, was es gibt, dass man dann noch einen Prolaps hat. Ich habe also 3-mal eine Hernie gehabt. Der Stumpf muss entfernt werden. Und trotzdem, nach diesen 9 Jahren Stoma, muss ich sagen, es war die bessere Entscheidung, als 9 Jahre Stuhlinkontinent zu sein.
Also es hat sich Ihr Leben doch dann dadurch verbessert, Frau Professor Schulz-Lampel.
Naja, verbessert. Sagen wir mal, das Alte ist nie zurückgekommen.
Verbessert gegenüber der Situation nach der Operation, meinte ich. Entschuldigung.
Also ich meine, Stuhlinkontinenz, ich war 55, als das auftrat. Mit 55 Jahren Stuhlinkontinent zu sein, mit allem, was man sich vorstellen kann, mit Windeln, die auslaufen und so weiter und so fort. Das kann man jetzt in der Länge und der Breite erörtern. Die Frage, entscheide ich mich zwischen Pest und Cholera? Ich habe mich für das Stoma entschieden und es war im Nachhinein die bessere Entscheidung. Mhm. Es ist keine Entscheidung, die das alte Leben zurückbringt. Das muss man definitiv sagen. Aber es ist eine Entscheidung.
Also ich denke, die Hörerin sagt was ganz Entscheidendes. Man kann immer irgendwas tun, bevor man eben wirklich eine Inkontinenz als unabwendbar und unbehandelbar ansieht. Sowohl die Stuhlinkontinenz als auch die Harninkontinenz ist tatsächlich als Ultima Ratio, wie wir dazu sagen, also als letzte Wahl der Therapie, eine entweder Harnableitung oder Stuhlableitung, also mit einem Stoma. Und wenn man gerade, was die Hörerin auch gesagt hat, die Lebensqualität sieht, sehen wir das auch bei der Blase sehr häufig, dass die Menschen, bei denen wirklich gar nichts hilft und eben die Inkontinenz nicht beherrschbar ist, mit einer Ersatzblase oder auch einem Stoma für die Blase, also um den Urin zu sammeln, sehr viel bessere Lebensqualität haben als mit der Inkontinenz.
Vielleicht noch zur Blase, da ist sie natürlich auch geschädigt worden. Im Umkehrschluss, das heißt, ich kann also meine Blase nicht vollständig entleeren, habe also im Restharn so um 300. Kathetere mich seit 11 Jahren selber, um den Restharn wenigstens zweimal am Tag rauszukriegen und ich hatte noch keine Blasenentzündung.
Dann machen Sie das ja gut. Frau Effland, vielen Dank, dass Sie das so offen mit uns geteilt haben, Ihre Erfahrung.
Ja, ich denke, das ist ein Thema unserer Gesellschaft.
Es und wird es nur halt ist so ja schlecht auch so thematisiert. Das ist ja das ganze Thema Inkontinenz und wahrscheinlich bei der Stuhlinkontinenz noch mehr, das eigentlich drüber reden hilft, aber das ist wirklich noch ein Tabuthema. Also das ist wirklich noch ein Tabuthema. Deswegen umso mehr vielen Dank und ja, alles Gute bei Ihnen, dass es weiterhin so gut läuft, wie es laufen kann. Jetzt haben wir als nächstes einen Herrn aus Karlsruhe in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben. Was ist Ihre Frage?
Ganz kurz vorher. Ich hatte vor 1,5 Jahren eine Prostataoperation. 130 Gramm. Es wurden angeblich 90 Gramm entfernt und 30 Gramm hätten drin bleiben sollen. Es ist aber Fakt, es ist nichts drin geblieben. Und ich bin seitdem inkontinent, Beckenbodentraining, Elektrostimulation, hat alles nichts gebracht bisher. Und ich überlege jetzt, eine Operation machen zu lassen. Und es wurde ja schon in Ihrer Sendung erwähnt, dass es zwei Methoden gibt. Diese Unterlage oder einen Verschluss. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir diese Unterlage, ich habe im Internet gelesen, Atoms heißt das, unter anderem machen zu lassen und hätte jetzt gerne gewusst, welche Operation Sie für sinnvoller halten, da ich auch gehört habe, dass dieser Verschluss, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Pfingster oder so ähnlich, dass man den nach einigen Jahren wieder entfernen muss. Und die nächste Frage ist, kann ich nach so einer Operation noch Fahrrad fahren?
Frau Professor Schulz-Lampel ist Expertin auf dem Gebiet. Sie kann natürlich jetzt keine spezifische Diagnose stellen. Das kann nur ein Arzt, der wirklich genau all ihre Daten hat und der sie auch körperlich untersuchen kann. Aber sie kann natürlich einiges zu den verschiedenen Methoden sagen. Frau Professor Schulz-Lampel.
Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht Ihnen die beste Methode für Sie selber nennen, aber zwei Dinge. Sie haben gesagt, Sie haben 90 Gramm von 130 Gramm Prostata entfernt bekommen. Das heißt, wahrscheinlich haben Sie keine Radikaloperation, sondern eine von einer gutartigen Prostatavergrößerung eine Ausschälung bekommen. Und da ist die Inkontinenz oft nicht ganz so klar wie bei einer Radikaloperation. Das heißt, bei Ihnen muss man erstmal gucken, ist es überhaupt der Schließmuskel oder liegt es an was ganz anderem? Das heißt, bei Ihnen wäre in der Tat wichtig zu gucken, ob Sie mit einer Blasendruckmessung, was Ursache ist, Schließmuskel oder Blase selber. Wenn es dann der Schließmuskel ist, hängt das vor allen Dingen davon ab, wie stark der Urinverlust ist, ob man jetzt so ein Band oder wie Sie sagen, so eine Unterlage, also so eine Unterlegscheibe sozusagen unter die Harnröhre legt oder so einen künstlichen Sphinkter. Man sagt generell, wenn der Urinverlust mehr als 500 Milliliter über den Tag ist oder wenn eine Bestrahlung vorangegangen ist, ist der Patient besser mit einem künstlichen Schließmuskel versorgt. Wenn es geringer ist oder keine Bestrahlung gelegen hat, kann es eben ein solches Band sein. Ob das dann ein Atoms oder irgendein anderes Band ist, das hängt dann auch immer davon ab, ob es ein sogenanntes adjustierbares, also ein nachspannbares Band ist oder ein einfaches Band. Das muss man individuell mit dem Patienten besprechen, was für ihn geeignet ist.
Das heißt, man kann nicht sagen, generell ist diese Methode besser, sondern es kommt auch immer auf den einzelnen, ja, individuellen Patienten an.
Genau, und auch auf den Grad der Inkontinenz, was das betrifft, gerade bei den Bändern oder Schließmuskel. Mhm.
Das heißt, und die nächste Frage, kann man nach so einer Operation noch Rad fahren?
Ja, es gibt mittlerweile sehr gute Spezialsattel, die tatsächlich den Damm freilassen. Das würde man Ihnen dann auch empfehlen, um quasi den Druck auf diesen Schließmuskel zum Beispiel oder auch das Band zu nehmen.
So, dann hoffe ich, dass das bei Ihnen gut verlaufen wird. Wir drücken Ihnen die Daumen. Vielen Dank für Ihre Frage. Grüße nach Karlsruhe. Und dann haben wir Herrn Bernig aus Mannheim oder bei Mannheim in der Leitung. Guten Tag, Herr Bernig.
Ja, guten Tag. Sie hören mich?
Wir hören Sie gut, ja. Was ist Ihre Frage?
Meine Situation ist die folgende. Vor 2 Jahren Prostatakrebs entdeckt, Gleason Score 8 mit Metastasen in die Lymphknoten. Behandlung keine Operation, sondern Bestrahlung und danach oder schon begleitend Hormontherapie. Und übrig geblieben ist, dass ich sehr häufig auf die Toilette muss, nachts 5-mal, manchmal 6-mal. Wobei ich sagen muss, ich trinke auch sehr viel, ich trinke 2 Liter am Tag, höre aber gegen Abend um 19 Uhr, 19.30 Uhr mit dem Trinken auf. Dieses nächtliche Aufstehen belastet mich schon und meine Frage geht dahin, gibt es eine Möglichkeit, da ein bisschen lenkend einzugreifen? Ich füge noch hinzu, ich hatte eine Zeit lang das Medikament Urorec, was keinerlei Wirkung bei mir verursacht hat.
Ja, also wenn Sie eine Bestrahlung bekommen haben, ist sehr häufig, dass durch die Bestrahlung quasi eine kleine Blase draus wird, das heißt eine radiogene Schrumpfblase, die tatsächlich nicht so viel speichern kann, was eben sehr häufig auch in diesem nächtlichen Wasserlassen resultiert. Man kann verschiedene Möglichkeiten versuchen, um die Blasenspeicherfähigkeit wieder zu verbessern. Man kann einerseits diese Strahlenblase mit speziellen Spülbehandlungen, die die Schleimhäute wieder aufbauen, verbessern, weil eben oft ein Schleimhautschaden auch diese kleine Blase verursacht. Und wenn sie tatsächlich auch richtig schon geschrumpft ist, kann man zum Beispiel auch mit Botox, mit diesem Botulinumtoxin, was auch für die Drangblase gut geeignet ist, auch bei den Patienten nach einer Bestrahlung eine Verbesserung der Speicherfähigkeit erzielen. Das wären zum Beispiel so 2 Tipps, die ich, ohne Sie gesehen habe und den richtigen Befund erhoben zu haben, Ihnen mal mitgeben kann.
Herr Bernig, ist das schon bei Ihnen mal ausprobiert worden?
Nein, noch nicht.
Dann wäre das vielleicht was Sie mit Ihrem Arzt mal besprechen
mein
könnten?
Mein Urologe hatte mir angeboten, eine Green-Laser-Behandlung. Aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil er nicht unbedingt mir eine Garantie geben kann, ob das auch gelingt.
Also das muss ja dann so sein, dass Sie wahrscheinlich einen hohen Resthahn haben, wenn Sie eben eine Greenlight-Laserung ist, eine Beseitigung der Prostata, die bei Ihnen Krebs hatte, ja, und die wahrscheinlich immer noch als, sagen wir mal, Hindernis da ist. Dann müssen Sie vielleicht möglicherweise diesen Ansatz auch zuerst wählen, aber sowas kann man tatsächlich nicht entscheiden, ohne Sie mal untersucht zu haben.
Gut, dann bedanke ich mich sehr für die Auskünfte und ja,
wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben mehrere E-Mails bekommen. Eine aus, das weiß ich jetzt gar nicht, woher sie kommt. Da geht es darum, dass ein Herr sagt, immer wenn ich am Spülbecken, also wenn das Wasser rauscht, wenn das Wasser dann rauscht, dann muss ich auf die Toilette, obwohl die Blase gar nicht voll ist. Oder was kann man tun, wenn man, der Herr ist ein Lehrer, wenn man am Ende der Unterrichtsstunde dann ganz dringend auf die Toilette muss und es kaum noch rechtzeitig schafft. Also eine Ultraschalluntersuchung hat wohl ergeben, dass die Blase normal groß ist. Was könnte man da versuchen?
Ja, also so wie das klingt, muss die Blase schon ein bisschen überaktiv sein, weil gerade dieses Wasserrauschen ist ein bekanntes Phänomen, dass dieses Wasserrauschgeräusch den Harndrang triggert und auch ein Zusammenziehen der Blase triggert. Das heißt, wahrscheinlich wäre schon eine Beruhigung der Blase, zum Beispiel mit einem Medikament, was den Drang dämpft, eine Verbesserung. Und dass er dann auch am Ende des Schulunterrichts oder der Schulstunde diesen imperativen Drang hat, spricht auch dafür, dass irgendwo doch am Ende der Speicherfähigkeit der Blase die Blase überaktiv ist. Also das heißt, da wären Verfahren, die man sonst bei einer Dranginkontinenz macht, eben Medikamente oder vielleicht bis hin zu Botox auch indiziert.
Also das wäre schon ganz gut, das mal mit dem Arzt zu besprechen.
Genau.
Und wir haben am Telefon Herrn Bauer aus Heringsdorf. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Was ist Ihre Frage?
Ja, wie gesagt, ich selber, das brauche ich auch gar nicht jetzt mehr sagen. Das haben Sie ja alles da. Also, ja, ich habe
aber für unsere Hörer, sagen Sie mal.
Ja. Nach erst vor 10 Jahren dieser Strahlentherapie und dann ist der Krebs wiedergekommen und vor 3 Jahren ist dann die Prostata rausgenommen worden und seitdem sehr starke Inkontinenz und habe, wie gesagt, so ein Duo Bravo, so ein mit Strom, sage ich mal so, so ein Gerät, was ich mit Nafta dann teilweise diese Sonde einführe. Und ja, das nehme ich schon seit einem halben Jahr. Ja, vom Gerät her sagt es immer positiv, aber Verbesserungen richtig sind nicht doll da und ist wahrscheinlich, weil ich auch, ich hatte auch Nierensteine und alles. Das heißt, ich nehme auch an, dass meine Blase auch irgendwie geschrumpft ist, sage ich mal so. Also, denn ich, ja, und also nachts geht es, da brauche ich fast gar nicht auf Toilette, aber am Tag ist es ganz, ganz schlimm und brauche so 12 Vorlagen und ja, habe große Probleme und weiß nicht, ob man noch irgendwie große Ratschläge kriegen kann.
Mal gucken, Frau Professor Schulz-Lampel.
Also das ist eigentlich auch eine ganz typische Anamnese, was Sie schildern, viele Jahre vorher eine Bestrahlung. Durch die Bestrahlung kann, wie gesagt, die Blase schon auch erst nach vielen Jahren sich melden, dass sie tatsächlich dann schrumpft. Auch der Schließmuskelbereich ist möglicherweise mit in dieser Bestrahlung reingekommen und ist auch nicht mehr so elastisch, ist also eher starr. Und wenn Sie dann eine Prostata-Operation, je nachdem, ist die dann entweder radikal entfernt worden oder genau, dann ist natürlich das Risiko, dass ein starrer Schließmuskel nicht mehr so gut schließen kann, höher. Und Sie sagen ja auch, wenn Sie liegen, in der Nacht ist es besser. Das heißt, bei Ihnen wird wahrscheinlich schon ein Schließmuskelschaden vorliegen. Und wenn Sie 12 Vorlagen am Tag brauchen, wird Ihnen sicherlich so ein künstlicher Schließmuskel helfen. Alles andere, auch das Training und diese Elektrotherapie, die Sie machen, wird vielleicht ein bisschen mildern, aber wird wahrscheinlich nicht ausreichen, Sie kontinent zu bekommen.
Ich habe ja, wie gesagt, also vom Gerät her, sagt mir ja immer Erfolg.
Ja, ja. Aber was starr ist, lässt sich leider nicht mehr gut verbessern. Was ganz wichtig wäre, um auch zu entscheiden, was Ihnen hilft, ist, wenn Ihr Urologe eine Blasenspiegelung mit einem sogenannten Videosphinktertest macht. Der Sphinkter ist ja der Schließmuskel. Und die meisten Untersuchungen werden ja heute bei der Blasenspiegelung so gemacht, dass man am Videobildschirm das sehen kann und der Patient kann auch mitschauen. Und dann müssen Sie ganz bewusst versuchen, den Schließmuskel anzuspannen. Und wenn der starr ist oder wenn da einfach der Verschluss nicht mehr ausreichend ist, dann kann man Ihnen sagen, wird das mit allen Methoden außer dem künstlichen Schließmuskel leider nichts sein, dass Sie kontinent werden.
Also meinen Sie, ja, aber ich bin natürlich auch schon 76 Jahre alt und ich sage mal so, ja, es kann ja auch sein, dass manchmal, wenn man sowas einbaut und so weiter, altersbedingt dann auch vielleicht gar nicht mehr so richtig wirkt oder wie oder was. Ja, da habe ich auch so meine Bedenken, nicht, dass es nachher, auf Deutsch gesagt, noch schlimmer wird.
Ja, man muss natürlich immer schauen, ob derjenige dafür geeignet ist, das ist richtig. Und vielleicht, das ist auch ein Tipp, es gibt manchmal sogenannte Penisklemmen, wo man einfach mechanisch bei speziellen, ja, zum Beispiel auch beim Sport oder beim Spazierengehen für ein paar Stunden sich da eine Erleichterung bringt oder Kondomurinale.
Bauer, es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die müssten Sie dann, aber es ist vielleicht ganz gut, dass Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten auch genannt bekommen haben, die Sie dann doch letztendlich mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin nochmal durchsprechen wollen.
Das hatte ich nicht ganz verstanden. Bei der Blasenspiegelung hatten Sie jetzt noch speziell was gesagt, was ich da machen
kann. Einen Schließmuskeltest, also einen sogenannten Video-Sphinkter-Test. Aber das müssen ja nicht Sie wissen, sondern das weiß Ihr Arzt.
Dann hoffe ich, dass es für Sie dann doch eine Verbesserung irgendwann geben wird, dass Sie da eine gute Möglichkeit zusammen mit Ihrem Arzt finden werden. Herr Bauer, vielen Dank und alles Gute. Wir haben noch eine E-Mail bekommen von einer Dame, Frau Schwandner. Sie sagt, sie ist 74, hat seit 10 Jahren Belastungsinkontinenz und trainiert auch schon seit Jahren mit Physiotherapie. zuletzt mit der Bioresonanzmethode. Und Ihr Frauenarzt hält nichts von der Bändchen-OP. Das ist ja, haben wir ja vorhin mal im Gespräch erwähnt. Und deswegen fragt sie, welche Risiken gibt es bei so einer Bändchenoperation? Kann die auch rückgängig gemacht werden, wenn es da Probleme gibt? Also kann dann der vorherige Zustand wiederhergestellt werden?
Also man muss natürlich schauen, warum er nichts davon hält. Vielleicht, weil sie nicht die geeignete Kandidatin dafür ist. Ansonsten, wenn es eine normale Belastungsinkontinenz ist, ist die Bändchenoperation eine sichere Methode. Die Risiken sind, dass man vielleicht auch eine verstärkte Drangkomponente bekommt, wenn die vorher schon da ist. Oder dass, wenn man vorher schon Blasenentleerungsstörungen mit Resthahn hat, dieser Resthahn sich erhöht. Man kann das dann rückgängig machen, indem man das Bändchen durchtrennt. Das heißt, wenn das einmal drin ist, ist das nicht rein betoniert. Man kann das zwar nicht komplett entfernen, aber man kann es durchtrennen und dann wird in der Regel der alte Zustand wiederhergestellt.
Zum Abschluss, leider ist unsere Zeit schon bald vorbei, noch eine Frage an Sie, Professor Schulz-Lampel. Hat sich denn die Einstellung oder hat sich da etwas verändert in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht? Fällt es doch einigen Menschen leichter, darüber zu reden? Merken Sie, dass vielleicht auch jüngere Menschen zu Ihnen kommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die letzten 20, 30 Jahren hat sich das sehr verändert, auch durch die Arbeit der Deutschen Kontinenzgesellschaft, die ja mittlerweile auch sehr präsent ist in den Medien und eben im Internet. Ich habe vor einiger Zeit mal eine interessante Studie gelesen, welche Krankheiten Tabuerkrankungen sind. Und da ist die Inkontinenz tatsächlich nur noch an Platz 8. Andere Dinge wie Schweiß oder Mundgeruch sind mittlerweile viel mehr im Tabu.
Frau Professor Daniela Schulz-Lampe, vielen Dank, dass Sie heute unsere ganzen Fragen beantwortet haben. An alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Fragen. In unserer nächsten Sprechstunde geht es um berufliche Dermatosen. Und jetzt geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Auf Wiederhören.